Ja, einen schönen Abend, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute mit euch das Matthäus-Evangelium in Kapitel 10 gemeinsam zu betrachten und bringe aber vorerst noch herzliche Grüße. Mit gestern sprach ich mit Mitarbeitern von unserer Station in Bagatia und die sagten, nimm bitte herzliche Grüße mit zu euren Gemeinden und dann sagte ich, oder zu eurer Gemeinde, sagte ich, auf jeden Fall werde ich diese Grüße weiterleiten und somit fühlen wir uns auch hier mit ihnen sehr verbunden und sie grüßen euch ganz herzlich. Du kannst auch gerne jetzt schon die Präsentation starten. In unserer Bibelbetrachtung befinden wir uns in Matthäus Kapitel 10. Wir haben schon gesehen, dass das Matthäus-Evangelium das Zentrum hat, uns deutlich zu machen, dass Jesus ist der König. Jesus ist der König, er hat die Macht. Als König hat er die Macht über Leprakranke. Das ist in Kapitel 7 bis Kapitel 8 zu sehen. Kapitel 8 und 9. Und er hat die Macht auch über den Diener des Hauptmanns, ihm zu heilen, über die Entfernung. Er hat die Macht über die Mutter von Petrus. Er hat die Macht über die kranke Mutter von Petrus, Schwiegermutter. Er hat die Macht über Sturm auf dem See. Er hat die Macht über besessene Männer. Er hat die Macht über den lahmen Mann, das tote Mädchen Jairus. Und auch über die kranke Frau, die blutflüssige kranke Frau, über zwei blinde Männer und auch über einen Stummen. Das sehen wir in Kapitel 8 und 9, dass Jesus die Macht hat. Er ist es, der König ist. Und da sehen wir in dem allen, dass er noch zweimal Menschen auffordert, ihm zu folgen. Menschen kommen zu ihm und sagen, lass mich dir folgen. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht alles verlasst, so könnt ihr mir nicht nachfolgen. Und er sagt auch zu Matthäus, dem Zolleintreiber, folge mir nach. Und so sehen wir, dass Matthäus uns hier Jesus in seinem Evangelium vorstellt als König und zeigt, dass Jesus auch das Recht hat, auf dem Thron Davids zu sitzen. Aber im Matthäus-Evangelium sehen wir auch Jesus als den Lehrer. Und das können wir durch die Lehren sehen, die wir im Matthäus-Evangelium vorfinden, begonnen mit der Bergpredigt und dann, warum ich das aufführe, ist, weil wir heute zu der Aussendung der 12 Jünger kommen. Jesus ernennt 12 Jünger, er nennt sie Apostel und sendet sie aus. Dann gibt es noch weitere Lehren, ich möchte aber nicht darauf jetzt eingehen. Das Gleichnis über das Königreich, wo er es vergleicht mit einem Seemann und vielen anderen Bildern. Das Gleichnis über das Königreich, wo er verschiedene Beispiele aufführt, wie es im Königreich zugeht. Und dann auch über die Endzeit. Und die Lehren Jesu, ist interessant zu sehen, sind immer wieder klar abgetrennt von, und er tat seinen Mund auf und lehrte. Das ist so der Charakter eines Lehrers. Und dann finden wir am Ende immer wieder, als Jesus seine Lehre vollendet hatte, dann macht er dies und jenes. Und somit sieht man, dass das so wirkliche Blöcke sind, wo Jesus die Lehre weitergibt. Und es ist interessant zu sehen, dass Mose war der große Lehrer gewesen für das Volk Israel und Mose selbst hat prophezeit und gesagt in 5. Mose 18, Vers 5, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Und es ist interessant zu sehen, dass in der Apostelgeschichte die Apostel darauf zurückgreifen und auch Stephanus darauf zurückgreift und sagt, davon hat Mose gesprochen, von Jesus hat er gesprochen. Er ist der verheißene Prophet, er ist der verheißene Lehrer, der kommen soll und euch unterrichten soll. Hört auf ihn und wenn ihr nicht auf ihn hört, dann werdet ihr verdammt werden. Und das sehen wir auch, was auch dann wirklich zugetroffen hat, dass viele Jesus nicht gehört hatten, gerade die geistliche Leitung, die Verantwortung hatten. Und somit kommen wir zu diesem Punkt, wo Jesus anfängt, sie zu lehren. Ich habe euch mal, das ist ein bisschen klein, aber ich möchte euch mal zeitlich aufführen, wo wir jetzt uns gerade befinden. Wir befinden uns hier im zweiten Jahr des Wirkens von Jesus. Das ist ein bisschen kompliziert zu sehen. Aber was ich mit dieser Grafik zeigen möchte, ist, manchmal hat man so die Vorstellung, Jesus tritt auf, beginnt seinen öffentlichen Dienst und holt seine 12 Jünger zusammen und dann sendet er sie aus und tut seinen Dienst. Aber wenn man mal diese Ereignisse in eine Chronologie, in eine Zeitleiste hineinpackt, dann stellt man fest, dass wir von der Zeit her schon in der Mitte seines zweiten Jahres sind, da, wo er in Galiläa unterwegs war. Das erste Jahr von Jesus ist nur sehr spärlich übermittelt, wo Jesus in Jerusalem ist, wo Jesus mit Nikodemus redet, wo Jesus der Samariterin begegnet. Das sind so ein paar Ereignisse, die wir über das erste Jahr von Jesus haben, besonders verstärkt im Johannesevangelium. Aber die Evangelien, gerade das Matthäusevangelium, berichtet hier verstärkt gerade zu Beginn über sein Wirken in Galiläa. Und von der Zeit her befinden wir uns in der Mitte seines zweiten Wirkungsjahres. Und das ist der Abschnitt, den wir heute gemeinsam betrachten wollen. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 10. Ich möchte die ersten Verse vorlesen. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austrieben und heilten alle Kranken und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. Zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Sohn der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Es ist interessant zu sehen, dass Jesus ruft seine Jünger. Und Jünger sind zunächst einfach mal Schüler. Das war damals so Brauch gewesen, dass ein Rabbi hat seine Schüler immer wieder um sich geschart und hat sich gesetzt und hat sie gelehrt. Und in der damaligen Tradition war das normal gewesen, dass mündlich die Lehren weitergegeben wurden. Und Jesus hatte noch viel mehr Jünger gehabt. Das wissen wir beispielsweise, als er noch 70 Jünger aussandte. Und dann wissen wir auch noch, gerade in Johannes Kapitel 6 finden wir es, dass Johannes davon berichtet, am Ende dieses Kapitels, dass Jesus eine Lehre dem Volk weitergab und anschließend wandten sich viele Jünger von ihm ab. Dann fragt man sich, auch die 12? Nein, die 12 blieben bei Jesus, aber einige Jünger wandten sich von Jesus ab, weil Jesus so eine harte Rede dem Volk Israel weitergab. Über die Aussage, ihr müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen, wo er darüber spricht, ihr sollt an mich glauben letztendlich. Und die 12 Jünger bilden hier diesen engen Jüngerkreis, seine Schüler, die mit Jesus unterwegs sind. Und wir sehen hier, dass Jesus sie Apostel nannte. Und das finden wir speziell, wenn wir in Markus 3, Vers 14 nachschauen, dann sehen wir, dass Jesus derjenige ist, der sie Apostel nannte. Er ist es, der ihnen diesen Titel gab. Und dann fragt man sich, was hat denn ein Apostel für eine Aufgabe? Warum heißen sie zum einen Schüler, aber dann ruft Jesus sie und nennt sie sogar noch Apostel? Das ist ganz interessant. Apostel ist ein griechisches Wort, apostello heißt es, und es bedeutet ein Gesandter, ein Bote mit einem bestimmten Auftrag. Also Jesus nimmt diese 12 und sendet sie aus mit einem bestimmten Auftrag. Und es bedeutet hier, dass sie nicht in ihrem eigenen Auftrag unterwegs sind, sondern Jesus ist es, der sie aussendet für eine bestimmte Aufgabe. Sie sind ein Repräsentant. Sie repräsentieren den König. Was sie weitergeben, ist nicht ihre eigene Lehre, ist nicht ihre eigene Idee, sondern was sie lehren, ist das, was ihr Auftraggeber, König Jesus, ihnen aufträgt. Das ist die Aufgabe eines Apostels. Ein Apostel ist ein Gesandter, der im Auftrag des Auftraggebers handelt. Und so ist Jesus derjenige, der ihnen den Auftrag gibt und sie reisen aus und verkünden das, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Und das lesen wir dann auch in den folgenden Versen in Vers 7. Sie lehrten und gingen hinaus und sagten, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Sie bereiteten die Menschen sozusagen darauf vor, dass der Messias da ist. Und dann kam Jesus in die Orte, in die Ortschaften. Und die Jünger hatten sogar die Autorität bekommen. Und das lesen wir hier in dem ersten Vers. Jesus hat ihnen die Macht gegeben über unreine Geister, über Kranke. Warum tat er das? Warum gab er ihnen diese Autorität sogar, Wunder zu tun? Wisst ihr was? Wunder an sich heißt noch nicht, dass Gott am Wirken ist. Wir wissen, und die Bibel spricht deutlich darüber, dass sogar der Teufel tut es. Wenn wir zu dem Abschnitt gehen, wo der Pharao seine Priester einsetzt, dass sie auch sogar die Stöcke ihre Stäbe in Schlangen verwandeln konnten, dann merkt man, das Wunder an sich ist noch nicht das Entscheidende, sondern das, was darauf folgt, die Botschaft, die darauf folgt. Und somit hat Jesus seine Jünger ausgesendet. Sie sollten Wunder tun, damit die Menschen die Aufmerksamkeit auf sie ziehen sollten und hören sollten, was erzählen denn diese Menschen. Und dann erzählten sie, wir sind im Auftrag von Jesus unterwegs. Wir haben den Auftrag, euch das Himmelreich zu predigen. Es ist nahe herbeigekommen und in Jesus selbst, in der Person Jesus selbst, ist das Reich Gottes unter ihnen. Und was war ihre Aufgabe jetzt gewesen? Sie sollten es annehmen. Sie sollten an Jesus glauben und ihn im Glauben annehmen. Das war der Auftrag der Jünger gewesen. Die Jünger waren im Auftrag ihres Königs unterwegs und ihre Botschaft war, wie ich das schon gesagt habe, das Himmelreich zu verkünden. Warum sind es eigentlich 12 Apostel? Das würde ich gerne von euch wissen. Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Warum hat Jesus 12 Apostel ernannt? Ich mag das sehr, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn ihr so frei seid, dann dürft ihr gerne sagen, warum denkt ihr, warum hat Jesus 12 Apostel ernannt? Habt ihr eine Idee? Ja, sehr gut, ganz genau. Darin sehe ich auch eine ganz klare Verbindung. Jesus erwählt 12 Apostel, 12 Jünger, die für die 12 Stämme Israels stehen sollten. Also 12 Jünger stehen repräsentativ für die 12 Stämme Israels. Und zuerst sollte das Haus Israel mit dem Evangelium erreicht werden. Das war die Botschaft, dass das Evangelium zuerst an die Juden gerichtet werden sollte. Und wir wissen die Situation, wo diese kananitische Frau zu Jesus kommt und sie ihn bittet, dass ihre Tochter geheilt wird. Und Jesus sagt, erstmal müssen die Kinder satt werden und dann die anderen. Und sie sagt dann, ich begnüge mich auch nur an den Brotkrumen, die vom Tisch fallen. Und somit stellt Jesus hier aber auch deutlich dar, das Evangelium soll zuerst an das Volk Israel weitergegeben werden, dass die Menschen es verstehen und eine Entscheidung treffen können. Und es ist sehr interessant, dass Jesus sogar selber sagt in Matthäus 19, Vers 28, dass er die Jünger einsetzt und zu ihnen sagt, wahrlich, ich sage euch, sie nicht einsetzt, sondern ihnen, zu ihnen diese Aussage sagt, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und so sendet Jesus hier 12 Jünger aus, als eine Symbolzahl, 12 Jünger, um das ganze Volk Israel mit dem Reich Gottes zu erreichen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war die Botschaft von Johannes und auch von Jesus. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir wissen jedoch, dass die geistliche Leitung Jesus nicht angenommen hatte. Und Jesus gab seinen Jüngern diese Autorität. Und wir sehen an Pfingsten, was stattgefunden hat, ist sehr interessant. An Pfingsten wissen wir, dass die Jünger erneut den Auftrag hatten, das Evangelium dann zu predigen zu dem Volk Israel erneut. Aber wir sehen hier, dass Judas nicht mehr da war. Es waren nur noch 11 Jünger da gewesen. Nur noch 11 Apostel. Und es ist interessant, dass hier in diesem Abschnitt, in Apostelgeschichte 1, ein Apostel wieder hinzugewählt wird, der Matthias. Warum? Weil sie hier wieder als 12 Apostel stellvertretend zu dem ganzen Volk das Evangelium von Jesus Christus predigen sollten. Und das war der Grund, warum Matthias hier gewählt wurde, damit 12 Apostel das Evangelium für das ganze Volk Israel predigen konnten. Später wissen wir in Kapitel 12, wo Jakobus, der Bruder von Johannes, den Märtyrertod starb, weil Herodes eine Freude daran hatte, ihn umzubringen, sehen wir, dass er nicht wieder ersetzt wurde. Nur Matthias hatte die Lücke von Judas eingenommen, weil hier gerade zu Beginn das Evangelium zuerst zu den Juden kommen sollte. Die Menschen sollten Jesus kennenlernen und eine Entscheidung treffen, ob sie Jesus nachfolgen oder nicht. Und so kommen wir zu diesen 12 Aposteln. Genau, für Pfingsten wurde Matthias gelost, damit 12 Apostel den 12 Stämmen das Evangelium predigen konnten. Soweit zu dem Gedanken der Apostel. wenn einige Fragen da sind, dann möchte ich euch gerne die Möglichkeit geben, auch hier Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist, wie ich hier diesen Abschnitt auch Schritt für Schritt erkläre. Wir sehen hier, dass hier Matthäus uns dann die 12 Jünger vorstellt. Und wenn man sich mal die Namen der Apostel anschaut, dann merkt man, welche bunte Truppe Jesus da vor sich hatte. Viele verschiedene Charaktere waren hier zu finden. Und wir sehen hier, dass zum Beispiel ein vorlauter, impulsiver Motivator dabei war, der Petrus, und auch ein ganz ruhiger und stiller Diener wie ein Andreas, von dem nur wenig zu hören ist. Und wir wissen auch, dass von Fischern bis Zöllnern und Ziloten sogar Menschen im dem Jüngerkreis zu finden waren. Und in der Vorbereitung merkte ich, wenn man sich mit jedem einzelnen Jünger beschäftigt, dass man doch einige Zeit braucht. Ich wusste nicht genau, wie weit ich kommen soll, aber ich habe mich dann doch entschieden. Ich möchte einfach mal zu jedem Jünger ein paar Gedanken weitergeben, was mich ermutigt hat oder was man von dieser Person lernen kann oder auch, wo man gewarnt wird, wie wir das bei Judas sehen. Matthäus listet hier die Jünger immer wieder paarweise auf. Und das sieht man mit dem Wort und. Das habe ich mal rot unterstrichen. Das Wort und zeigt auf, dass die Jünger immer wieder in Zweiergruppen unterwegs waren. Und so möchte ich mal die einzelnen Gruppen durchgehen. Zuerst finden wir hier Simon. Simon, genannt Petrus. Und Petrus ist von allen Jüngern wahrscheinlich der bekannteste. Und mit großer Wahrscheinlichkeit der bekannteste Jünger von allen. Jesus berief ihn. Und sie, auch seinen Bruder, wir wissen es zum Beispiel in Matthäus 4, wo er am Ufer entlang geht und sie ruft, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Aber wir wissen, dass das nicht die erste Begegnung war zwischen Jesus und Petrus. Die erste Begegnung finden wir nämlich in Johannes Kapitel 1. Da sehen wir, dass Jesus ihn begegnet und gleich zu Beginn sagt er zu ihm, du bist Simon? Aber ich werde dich Fels nennen, Kephas. Weil er auch hier in Petrus eine Person sah, auf die er mit das Reich Gottes gebaut hat. Jesus gab ihm hier den zweiten Namen Petrus. Jesus übergab ihm eine führende Rolle, das sehen wir in Matthäus Kapitel 16 sehr deutlich, dass Jesus sogar sagt, dass er ihm die Schlüssel des Himmels gibt. Eine sehr beeindruckende Aufgabe, die hier Jesus Petrus übergibt. Und das ist sehr interessant, wenn wir dann zur Apostelgeschichte kommen, merken wir, wie häufig dreimal Petrus das Reich Gottes aufgeschlossen hat. Zuerst zu den Juden. Er predigte an Pfingsten zu den Juden. Dann ging er zu den Samaritern und schloss auch ihnen das Himmelreich auf. Und dann zu Cornelius in Kapitel 10 und schloss auch ihnen wiederum den Heiden das Evangelium auf. Und somit sehen wir, dass die Prophezeiung, die Jesus hier Petrus übergab oder ausdrückte, auch erfüllt wurde. Keiner von den Jüngern bekannte Jesus so stark wie er. Petrus sagte, du bist der Christus. Er sagte aber auch, wenn sie alle auch Ärgernis nehmen an dir, ich nicht. Ich bleibe bei dir. Und in derselben Nacht, keiner von den Jüngern verleugnete Jesus so vehement wie Petrus. Es tat. Und wir können in diesem Abschnitt sehen, wie Jesus Petrus verändert hat. Und wir sehen, wie Jesus Petrus hier sein Herz verändert hat. Am Anfang, wie er ein Mensch war, der lautstark voranging, aber wo Jesus letztendlich sein Herz nahm und ihn verändert hat. Und die eine Situation, und ich muss sagen, Petrus ist mir sehr sympathisch. Gerade weil er das gesagt hat, was ihm auf dem Herzen war. Er hat das gesagt, was er gerade denkt, was er gerade fühlt. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, so viel über ihn zu lesen, weil ich mich hin und wieder auch mit ihm identifiziere und sehe, wie ich auch durch Höhen und Tiefen in meinem Glaubensleben gehe und wie ich sehe, wie Jesus mit ihm umgeht. Und das macht mir so viel Mut. Eine sehr beeindruckende Stelle finden wir in Lukas 22. Das ist die Situation, wo Petrus dreimal sagt, ich kenne ihn nicht. Und wo er sich schon verflucht und sagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Lesen wir einen Vers und der bewegt mich jedes Mal neu. Wir lesen hier, dass Petrus wiederum sagte, ich kenne diesen Jesus nicht. Und in diesem Moment passierte Folgendes. In diesem Moment wurde Jesus vom Hohenpriester zum Hohen Rat gebracht. Und in diesem Vers lesen wir, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Ich finde das so bewegend zu lesen, dass auch wenn wir uns von Jesus abwenden, so wendet sich Jesus Christus uns zu. Er wendet sich uns Menschen zu. Und das ist für mich eine Situation, die ich aus dem Leben von Petrus, eine starke Anwendung auch für mein Leben genommen habe. Lass dich verändern von Jesus. Die zweite Person, die wir hier vorfinden, ist Andreas, sein Bruder. Andreas war der erste Jünger, der Jesus nachgefolgt ist. Andreas führte sogar seinen Bruder Simon zu Petrus und er sagte zu ihm, wir haben den Meister gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Und dreimal begegnet uns Andreas im Evangelium, indem er Menschen zu Jesus führt. Gerade im Johannesevangelium. Das ist der Charakter, den wir bei Andreas vorfinden. Dreimal. Könnt ihr euch vorstellen, welche Situationen es sind, die wir bei Andreas immer wieder vorfinden, dass er Menschen zu Jesus bringt. Die erste Situation habe ich schon bereits erwähnt. Er bringt Simon, seinen Bruder, zu Jesus. Und er sagt, wir haben den Messias gefunden. Die zweite Situation, hat jemand eine Idee von euch? Ganz genau, das ist die dritte Situation, sehr gut, wo Philippus mit Andreas zusammen die Griechen zu Jesus bringt. Sie sagten, wir wollen gerne Jesus sehen, wir wollen mit Jesus reden. Wo finden wir Jesus? Das finden wir in Johannes Kapitel 12. Aber noch eine andere Situation in Johannes Kapitel 6. Genau, richtig. Andreas bringt diesen kleinen Jungen, der 5 Brote und 2 Fische hat. Ich frage mich immer wieder, warum hatte dieser kleine Junge 5 Brote und 2 Fische dabei? Weil eigentlich hat doch die Mama 5 Brote und 2 Fische dabei. Ne? Aber hier sehen wir, dass ein kleiner Junge das dabei hatte. Und vielleicht, ja, warum er dieses hat, wissen wir nicht. Aber dieser kleine Junge hat diese 5 Brote und 2 Fische mitgenommen, aus welchem Grund auch immer. Und dieser kleine Junge bringt Andreas zu Jesus. Und wir sehen hier bei Andreas einen Charakter. Einen sehr ermutigenden Charakter. Und ich denke, das ist eine Ermutigung für uns. Bring Menschen zu Jesus. Bring Menschen zu Jesus und erzähle ihnen, was du mit Jesus erlebt hast. Zeige auf Jesus. Hiermit sehen wir, dass Andreas eine wichtige Rolle im Hintergrund hatte. Und ich denke, das sind alltägliche Situationen in unserem Leben, wo wir Menschen auf Jesus hinweisen können. Ich hatte jetzt letztens eine Situation erlebt, als ich im Krankenhaus war, wo Olga jetzt im Krankenhaus für diese Tage war. Und ich bin mit den Kindern zu Besuch gefahren und da war eine Frau im Fahrstuhl. Unser Levi ist ja sehr eine Person, die sofort mit jedem spricht und sofort jedem Hallo sagt. Und somit sprach er sofort auch diese Frau an. Und dann fragte sie, wie heißt du denn? Und somit kamen wir ins Gespräch und dann sagte Levi, ich heiße Levi. Und somit fragte sie sich, wo man diesen Namen denn herbekommt oder was das für ein Name ist. Und dann sah ich, dass es eine Möglichkeit ist, mit den Menschen über die Bibel zu sprechen. Und dann fing ich an und sagte, ja, den finden wir in der Bibel. Und dann fing sie auch darauf an zu sprechen und sagte, ja, die Bibel lese ich nicht. Aber dann versuchte ich auf diese Weise ein paar Hinweise zu geben, zu sagen, dass die Bibel uns Hoffnung gibt. Sie hatte gerade ihren Mann dort ins Krankenhaus gebracht. Und ich denke, dass Gott uns auf eine ganz natürliche Art und Weise Möglichkeiten gibt, wo wir mit Menschen über den Glauben reden können. Ich weiß viele Momente, wo ich davon weggelaufen bin, weil ich Angst hatte, was Menschen wohl über mich denken werden. Aber ich denke, es sind Situationen, Momente, die Gott uns schenkt, damit wir Menschen zu Jesus bringen können. Dass wir Menschen auf Jesus aufmerksam machen können. Die zweite Gruppe, die wir hier vorfinden, sind Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Aus Matthäus 4 können wir sehen, dass Jesus auch in dem gleichen Atemzug, wo er Petrus und Andreas beruft, auch die Donnersöhne beruft. Das wissen wir aus Markus 3, Vers 17, dass Jesus gab ihnen den Spitznamen Donnersöhne. Jetzt fragt man sich, warum eigentlich Donnersöhne? Warum gibt es nicht einen schöneren Namen als Donnersöhne? Dafür finden wir auch einen Beleg, warum Jesus sie Donnersöhne nannte. Es gab eine Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern sich gerade auf den Weg machte nach Jerusalem. Leiden und zu sterben. Und dann ging er durch Samarien und wollte durch ein Dorf gehen in Samarien. Das können wir nachlesen in Lukas Kapitel 9, Vers 45. Und dann finden wir, dass die Samariter feststellten, wir wissen, dass die Samariter und die Israeliten Feinde waren. Und so sagten die Samariter, durch unser Dorf darfst du nicht ziehen. Und wisst ihr, was die Reaktion von Johannes und Jakobus war? Sie sagten, Herr, willst du, sie haben das schon mal in den Willen Gottes hineingelegt, das war schon mal sehr gut, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Und somit sehen wir, dass sie waren vom Charakter her Donnersöhne gewesen. Sie waren Hitzköpfe, sagt man heutzutage vielleicht gewesen. Und wir wissen auch andere Situationen. Und auch die Mutter von Jakobus und Johannes hatte sicherlich auch dazu beigetragen. Sie fragte nämlich Jesus, Jesus, wenn es möglich ist, können meine Söhne zur Rechten und zur Linken im Reich Gottes sitzen? Wäre das möglich? Also ich glaube, dass die würden dir eine große Hilfe sein. Aber wir merken, dass diese eine Frage wiederum einen Donner ausgelöst hat unter den Jüngern. Weil sie haben angefangen zu diskutieren, wer ist denn der Größte im Reich Gottes? Und somit sehen wir, dass Jesus sie nicht ohne Grund Donnersöhne nannte. Von diesen Donnersöhnen sehen wir hier zum Erst Jakobus. Jakobus gehörte zu Jesus engerem Jüngerkreis. Engerer Jüngerkreis war Petrus, Jakobus und auch Johannes. Jakobus war dabei, als Jesus Jairus Tochter auferweckte von den Toten. Jesus verklärt wurde und auch, wo Jesus im Garten betete. Da war Jakobus mit dabei gewesen. Jakobus war der erste Apostel, der aufgrund seines Glaubens starb. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Er war der von den Aposteln der erste Märtyrer. Wir wissen, dass Stephanus war derjenige, der zuerst starb, weil er an Jesus glaubte. Aber von den Aposteln war es Jakobus, der zuerst den Märtyrertod starb. So, du kannst mir auch helfen, Stefan, wenn ich da, ja genau, ah, da steht nichts. Ah, da ist die Anwendung. Eine Anwendung, die ich aus dem Leben von Jakobus herausgenommen habe, ist, halte fest bis an den Tod. Das hat Jakobus getan. Er hat zu Jesus gehalten. Wir haben keine wörtlichen Reden von Jakobus. Wir wissen nicht viel über diesen Jakobus, aber wir wissen, dass er bis zum Tode an Jesus festgehalten hat. Und das ist für mich eine starke Anwendung aus dem Leben von Jakobus. Und es war nicht der Jakobus, der den Brief geschrieben hat, den wir in der Bibel vorfinden. Das ist der Halbbruder von Jesus, der den Brief verfasst hat. Johannes ist der nächste Jünger, der hier aufgeführt wird. Johannes ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Vermutlich war er der jüngste der Jünger gewesen und wir wissen von ihm, dass er auch das Johannesevangelium verfasst hat. Er gehörte auch zu dem engeren Jüngerkreis von Jesus und er ist der einzige Jünger, der einen natürlichen Tod gestorben ist. Von allen anderen Aposteln wissen wir, dass sie aufgrund ihres Glaubens an Jesus den Märtyrertod gestorben sind. Aber von Johannes wissen wir, dass er auf die Insel Patmos verdammt wurde oder verschlagen wurde, aber dort dann in Gefangenschaft dann noch die Offenbarung erhielt von Jesus und sie auch dann aufschrieb. Genau, das habe ich gesagt. Was können wir von Johannes lernen aus seinem Leben? Was kann uns eine Ermutigung sein? Wir wissen von Johannes, dass er der Jünger war, den Jesus liebte. Aber das Schöne ist auch, dass wir wissen, dass Johannes war der Einzige, der am Kreuz stand, als Jesus gekreuzigt wurde. Somit war er nicht nur der Jünger, den Jesus liebte, sondern er war auch der Jünger, der Jesus liebte. Und somit ist das eine Anwendung für unser Leben. Wir dürfen wissen, wenn wir der Jünger sind, der Jesus liebt, wenn wir Jesus lieben, zu Jesus halten, auch wenn die Stürme toben, auch da, wo es kritisch wird und wie wir auch hier es sehen, alle Jünger sind weggelaufen. Aber Johannes ging unters Kreuz, auch in den schweren Zeiten und hat zu Jesus gehalten. Sei ein Jünger, der Jesus liebt. Und dann darfst du auch wissen, dass Jesus über dich sagen kann, du bist ein Jünger, den ich liebe, weil du an mich glaubst, weil du zu mir hältst. Und wir dürfen wissen, wie Jesus auch gesagt hat, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Johannes hat sich in dieser Stunde, wo alle sich abgewandt haben, wo er an dem Ort stand, wo die Peiniger nur standen, die Soldaten, die geistliche Leitung und die Menschen, die in Hohn und Spott über Jesus sprachen, Aber an diesem Moment hat er gesagt, ich stehe zu Jesus. Und es ist ermutigend, von ihm dieses Zeugnis zu lesen. Sei ein Jünger, der Jesus liebt. Und sei ein Jünger, den Jesus liebt. Das nächste Jüngerpaar, und dann werde ich auch schließen, weil ich merke, ich schaffe es noch nicht mal mit den Jüngern, mit ihnen fertig zu werden. Der nächste Jünger, der hier aufgeführt wird, ist Philippus. Philippus begegnet uns in Johannes Kapitel 1, wo Jesus seine Jünger, die ersten Jünger berief. Zuerst wissen wir, dass Andreas und Johannes, wahrscheinlich Johannes nennt sich nicht selbst mit Namen im Evangelium, aber wir wissen, dass zwei Jünger am ersten Tag mit Jesus unterwegs waren. Und dann am folgenden Tag lesen wir, dass Jesus Philippus sah und dass er ihm nur diese Worte sagte, folge mir nach. Und aufgrund dieser Worte sehen wir, dass er Jesus nachfolgte. Jesus berief ihn mit den Worten, folge mir nach. Er ist der fünfte Jünger. Philippus hatte ein evangelistisches Anliegen. Das finden wir hier gleich zu Beginn. Philippus findet Nathanael, als wenn er richtig auf der Suche wäre. Als wenn er auf der Suche gewesen wäre und gesagt hätte, Nathanael, wahrscheinlich waren sie gute Freunde gewesen, wir wissen es letztendlich nicht, aber er macht sich auf die Suche und findet Nathanael, dieses Wort findet, ist auch wirklich zu finden hier im Text. Und ein weiteres Mal, das haben wir schon erwähnt, in Johannes Kapitel 12, wo diese Griechen zu Philippus kommen und sagen, wir wollen Jesus sehen. Und somit führt Philippus und Andreas diese Menschen zu Jesus. Und Philippus begegnet Nathanael und sagt ihm, wir haben den gefunden, von dem im Alten Testament die Rede ist. Ich glaube, ihr habt noch im Ohr, was Nathanael dazu sagte. Nathanael sagte, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Er war ein Skeptiker. Nathanael, er wollte Fakten haben und er hat sich nicht auf solche Aussagen wie Nazareth befriedigen lassen. Und wir sehen hier, dass auf die skeptische Bemerkung von Nathanael entgegnet er nur mit den Worten, komm und sieh. Nathanael sagt hier, Philippus sagt hier zu Nathanael, Nathanael, ich kann dir hier noch so viel erzählen von Jesus. Komm selber und erlebe selber, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Ob es sich hier um denselben Philippus handelt, den wir in der Apostelgeschichte finden, ist nicht sicher. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, dass ein Philippus in Kapitel 8 unterwegs war und unter den Samaritern evangelisierte. Eine Anwendung möchte ich aus dem Leben von diesem kurzen Abschnitt von Philippus herausnehmen. Lass dich nicht entmutigen. Warum? Weil ein Nathanael zu ihm sagte, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Und manchmal sind wir darauf aus, auf die Aussagen von Menschen uns so darauf zu fokussieren und lasst uns auch entmutigen von Dingen, was Menschen sagen. Aber Nathanael lässt sich nicht entmutigen. Er sagt, komm und sieh, du musst es selber erleben. Deine Zweifel werden weg sein, wenn du persönlich Jesus begegnest. Ein paar Anwendungen aus den ersten fünf Jüngern. Soweit bin ich heute gekommen. Ich wünsche mir, dass es auch eine Ermutigung ist für uns. Petrus, wo wir sehen, dass Jesus sein Leben verändert hat und eine Anwendung für uns, lass dich von Jesus verändern. Andreas, der im Hintergrund tätig war und Menschen zu Jesus gebracht hat, bring auch du Menschen in die Gegenwart von Jesus. Jakobus, der festgehalten hat bis an den Tod. Johannes, der Jünger ist, den Jesus liebte. Und so möchte ich dich ermutigen, sei ein Jünger, der Jesus liebt. Und so darfst du auch erleben, dass du von Jesus geliebt bist. Und Philippus, lass dich nicht entmutigen, sondern geh voran und bekenne Jesus vor den Menschen. Ich wünsche mir, dass das eine Ermutigung ist für uns alle. Und das nächste Mal werden sicherlich die weiteren Jünger noch behandelt werden. Ich wünsche euch, einem jeden von euch Gottes Segen im Nachdenken über sein Wort. Ich möchte gerne noch zum Abschluss beten. Ich bitte da, wo es möglich ist, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar. Wir sind dir so dankbar, dass wir dein Wort haben, das uns in unserem Leben Richtung gibt. Herr, dein Wort ist die Richtschnur für unser Leben und zeigt uns, wie wir gehen sollen, was wir tun sollen.
Herr, und du hast Menschen erwählt, von unserer Seite, wenn wir sie sehen, dann würden wir denen keine Chance geben. Fischer und Leuten, die irgendeiner Partei anhängen, denen wir überhaupt nicht trauen, wie die Zeloten. Menschen, Herr, wo wir sie vielleicht schon längst abgeschrieben hätten, aber du wusstest, was in ihrem Herzen ist. Du hast sie genommen, geformt und verändert, und dafür preisen wir dich, Herr, dass wir das so erleben dürfen. Und ich bete darum, dass das uns eine große Ermutigung ist, zu wissen, Herr, wenn wir mit dir leben, so gebrauchst du uns, wie wir sind, und veränderst uns in dein Ebenbild. Ich bete darum, Herr, dass das uns Mut und Kraft gibt, jeden Tag neu in deiner Gegenwart zu leben. Ich bete darum, dass du an jeden von uns hier ermutigst, da wo wir sind, wenn wir nach Hause gehen, in unserem Dienst stehen, in unserer Arbeit stehen, dass wir dort auch Zeugen sein können von dir, so wie wir es hier bei den Jüngern sehen. Beten um deine Kraft und deine Führung und deine Leitung. Amen.